Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und ich habe heute zu Gast Philipp Eder. Er ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Versicherungsrecht, Mediator und Geschäftsführer der Allianz Rechtsschutz Service GmbH. Hallo, Herr Eder.
Hallo, schönen guten Nachmittag. Ich freue mich, da zu sein.
Gerne, gerne. Wenn ich denn mal den Geschäftsführer der Allianz Rechtsschutz Service GmbH zu Gast habe, ja, ist natürlich eins der Hauptthemen Legal Tech bezogen auf Rechtsschutzversicherung. Was ist denn da so der Stand? Was kann man denn sagen? Was passiert denn da aktuell bei der Allianz? Ja, geben wir mal einen kleinen Überblick vielleicht.
Gerne. Das ist ein großes Thema, da könnte man jetzt ganz lang schwadronieren. Vielleicht ist der erste Punkt, wir sind natürlich zuallererst mal Versicherung. Das heißt natürlich, ist das Thema InjurTech für uns relevanter als das Thema LegalTech, wenngleich das, was wir am Schluss produzieren oder was wir ermöglichen, also Zugang zum Recht ermöglichen, ist ja unser Purpose im Rechtsschutzbereich. Da haben wir natürlich einen Fokus dann am Schluss auf die wirklichen Kundeninteressen und das ist natürlich ein Rechtsproblem zu lösen. Wir dürfen es aber ja nicht. Insofern brauchen wir dort immer Externe und insofern ist der Fokus natürlich eher auf der Optimierung, Digitalisierung und Ausrichtung auf den Kunden im Hinblick auf die Value Chain und auf die gesamten Prozesse, die wir haben, aus der versicherungstechnischen Sicht. Und da ist unser Haus, glaube ich, nicht nur, wie man es in den Medien verfolgen kann, sondern auch auf allen möglichen Kanälen wird das ja heute durchaus offensiver auch schon bespielt, ganz, ganz weit vorne. Also wir sind wirklich an allen Stellschrauben dran und es ist faszinierend zu erleben, was möglich ist und man erkennt vielleicht hier und da ganz fern schon das Licht am Tunnel. Also das ist auch mal ein längerer Weg hier und da, aber es ist ein Riesenshift und eine große Transformation und enorm spannend, das aus nächster Nähe verfolgen zu können.
Ja, ich sag mal, Legal Tech ist ja immer noch so, würde ich sagen, definiert, wenn man jetzt mal die KI so ein bisschen beiseite lässt, da kommen wir ja gerne noch ein bisschen später zu, ja, ist ja immer noch so die Automatisierung von Prozessen, Dokumentenautomation, Dokumentenanalyse, das ist ja alles Legal Tech Software, ja. Inwiefern wird denn da bei der Allianz was eingesetzt? Die Allianz macht ja nicht die Rechtsberatung selber, ja. Das heißt, es geht ja nur in diesen Vorschritten, wo der Kunde von Ihnen quasi oder die Kundin ein Rechtsproblem hat und sich ja dann an die Rechtsschutzversicherung wendet. Ja? Wo findet denn da Legal Tech überhaupt statt? Also in der Verarbeitung?
Oder? Genau. Ja? Also wenn man es jetzt sozusagen so fasst, dann ist es am Schluss doch auch wieder alles Legal Tech, was bei uns stattfindet, weil eine Versicherung zuallererst einmal einen Vertrag verkauft. Und später, wenn es zum Leistungsfall kommt, muss dieser Vertrag irgendwo als Gegenstand des Kerns unseres Leistungsbeschreibungsversprechens herangezogen werden und dann muss subsumiert werden. Ist denn dieses Anliegen tatsächlich unter den Versicherungsschutz fallend und kann man Deckung bestätigen? Und insofern ist es gar nicht so viel anders, wie wenn ein Anwalt ein Anliegen bekommt und sagt, jetzt muss ich halt ins BGB oder sonst wo reingucken und am Schluss des Tages Input, Verarbeitung, Output. Und das ist im Prinzip auch hier genau das gleiche Prinzip.
Ja.
Für uns ist es natürlich wichtig, dass wir für die Kundinnen und Kunden, und das ist bei uns immer weiter gedacht, logischerweise auch Anwältinnen und Anwälte sind bei uns Kundinnen und Kunden. Ne? Also wir haben sozusagen das ganze Spektrum von Menschen, die mit dem Rechtsanliegen auf uns zukommen und unsere Beziehung und Einbindung brauchen und wünschen zu beachten. Wir müssen natürlich schauen, dass wir das Ganze am Anfang gut konfigurieren. Das heißt, dass wir die Dokumente einfach gut aufbereiten, dass die für uns besser lesbar werden, dass wir die Informationen strukturiert in die Systeme bekommen und dass wir sie dann weiterverarbeitungsfähig zur Verfügung haben, um am Schluss des Tages natürlich den gesamten Bereich der Deckungsprüfung, der Regulierung im Hinblick auch auf Auszahlung soweit möglich natürlich auch digitalisieren und automatisieren können. Und das ist eine spannende Reise, aber die haben wir uns natürlich auch nicht alleine vorgenommen. Und das ist wiederum der Vorteil natürlich eines großen Versicherers, der natürlich mit vielen, vielen Sparten zusammen unterwegs ist. Wir sind ja in die Deutsche Sachversicherung, die Allianz Versicherungs AG, als Tochtergesellschaft eingegliedert und partizipieren natürlich davon, dass natürlich diese ganzen Technikwellen und diese ganzen Transformationswellen, die ausgelöst werden, auch uns zuteil werden und wir uns da entsprechend beteiligen dürfen. Das ist am Schluss des Tages aber dann, wenn man sozusagen den Grundprozess anschaut, so, dass es Spezifikationen am Schluss geben mag, Beispiel, zum Beispiel Rechnungsprüfung von Anwaltsrechnungen. Das ist natürlich ein ganz spezifisches Thema, was jetzt vielleicht in Rechtsschutz eine besondere Häufigkeit hat. Das gibt es dann vielleicht in der Kraftversicherung auch nochmal öfter, aber ist da auch nicht das zwingende Kerngeschäft. Aber alles andere, sage ich mal, dieser gesamte Durchverarbeitungsprozess der Regulierung von Fällen ähnelt sich dann am Schluss doch sehr. Und da kann natürlich das Thema Skalierung schon auch enorm weiterhelfen.
Wie ist denn der Blick der Rechtsschutzversicherungen? Und ich erinnere mich daran, das muss gewesen sein, ich weiß nicht, 2017, 18 oder so, da war ich mal bei diesen Versicherungsforen eingeladen und da fing das ja auch so an mit diesen ganzen Legal Tech Service Unternehmen. Also quasi sowas wie geblitz.de und Flightride gab es ja schon ein bisschen länger, aber das waren eben die großen Themen, ne? RideMart, alles was es da gibt. Wie hat sich denn da die Situation seitdem, das ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her, also damals wurde das ja auch als große Konkurrenz wahrgenommen, teilweise hatte man auch überlegt, ob man da sogar gegen vorgehen kann, soweit ich mich da noch erinnere. Wie wird das denn heute so wahrgenommen von Ihnen jetzt?
Also ich glaube zum einen, es hat eine gewisse Konsolidierung gegeben und es haben sich auch viele Player doch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise in den letzten Jahren etabliert. Und das Spektrum von dem, wo man sagen kann, ist es Wettbewerb oder ist es Koexistenz oder ist es irgendwie vielleicht auch kein so ganz freundschaftliches Miteinander, das ist gemischt. Ja, also hängt natürlich auch von der Art der Aggressivität des Geschäftsmodells ab. Es gibt Player, die sagen, wir haben ein gemeinsames Interesse, dass wir mit den Rechtsschutzversicherern bedienen wollen und arbeiten deswegen auch daran, ich sag mal, freundschaftliche Modelle zu etablieren, die am Schluss des Tages vielleicht eine Win-Win-Win-Situation, also Rechtssuchender, Rechtsschutzversicherung und Anbieter von Rechtsservices ermöglicht. Es gibt Anbieter, die sich natürlich in gewisser Hinsicht auch unabhängig machen wollen und unabhängig gemacht haben, auch von den Rechtsschutzversicherungen, vielleicht auch, weil sie auf Fälle schielen, die im Prinzip gar nicht unter Deckung von Rechtsschutzversicherungen fallen, weil sie ein ganz anderes Segment entsprechend aufmachen. Glücksspiel oder sowas, ja, ist so ein Beispiel, was auch immer momentan ganz prominent gespielt wird. Das ist zum Beispiel für uns ein Thema, was wir halt nicht versichern. Also insofern sind wir bei dem Thema jetzt aus Rechtsschutzversicherungssicht glücklicherweise draußen. Und dann gibt es natürlich auch Modelle, die natürlich die Versicherung ganz klar fokussieren und sagen, naja, das ist doch ein super Geschäftsmodell, wenn man halt auch bei bescheidenen Erfolgsaussichten die Deckung der Rechtsschutzversicherung organisieren kann und dann am Schluss des Tages natürlich auch den Rechtssuchenden vielleicht gar nicht so im Bilde hat darüber, dass er natürlich dann trotzdem Aufwand verursacht, seine Vertragsrenta schlechter wird und er vielleicht dauerhaft gar nicht Rechtsschutz haben kann, wenn er jetzt Geld zum Fenster rauswirft in irgendwelchen Dingen, die ihm vielleicht ja gar nicht wichtig sind, aber wo er vielleicht meint, naja, das ist eine vermeintlich gute Opportunität. Das ist manchmal so ein Graubereich, da will man ja niemandem zu nahe treten, aber ich würde sagen, mit einer ganz schwach formulierten Hypothese, da ist es sozusagen Licht und Schatten, gibt es dann natürlich im Markt auch immer überall. Ne? Und ich stelle schon auch fest, dass hier und da auch gewisse Bemühungen innerhalb des Marktes, dann des Legal Tech Marktes da sind, glaube ich, diejenigen doch etwas an den Rand zu drängen, die vielleicht insgesamt für die Außenwirkung der gesamten Legal Tech Branche nicht zu günstiges Licht abwerfen, nicht zu stark mit dem Scheinwerfer zu bestrahlen.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, dieses Glücksspielthema ist ja nicht in der Versicherung drin. Ja? Wie sind denn diese ganzen Datenschutzthemen, also so hier wie so gegen Meta oder was das alles so, Facebook quasi so klagen und sowas, ist das rechtsschutzversichert? Wissen Sie das?
Also
so?
Ich kann jetzt nicht sozusagen branchenweit für alle sprechen und dass jedes Produkt sozusagen immer alles abdeckt. Da gibt es ja auch Ausschnittsdeckungen, die man bloß versichern kann, aber ein normales Vollrechtsschutzprodukt ermöglicht natürlich dort schon Anspruchsgeltendmachung. Der Punkt, den man immer wissen muss, ist halt, es gibt natürlich, und da stehen die Rechtsschutzversicherungen ja auch dahinter, wir wollen ja auch ermöglichen, dass tatsächlich die Rechtsdurchsetzung auch in solchen Fällen durch uns nicht behindert wird, sondern dass wir sie auch mit ermöglichen können. Am Schluss des Tages sollte halt immer der Gradmesser sein, wie erfolgreich bin ich am Schluss auch im individuellen Fall für Kundinnen und Kunden. Also wenn das Ganze im Prinzip ein politisches Szenario ist, dann sind wir da weniger daran interessiert, dass wir sagen, es geht um Politik, sondern es geht für uns darum, dass am Schluss des Tages die individuelle oder finanzielle Situation unseres Versicherungsnehmers oder unserer Versicherungsnehmerin durch die Unterstützung mit Rechtsschutz besser geworden ist. Ja? Also am Schluss hat er halt Geld auf dem Konto, was er vorher nicht hatte, oder seine rechtliche Position ist verbessert und gestärkt. Und bei den Datenschutzfällen muss man sagen, ist natürlich das Thema, dass es sich nur dann lohnt, wenn ein gewisser Streitwert erreicht wird. Und da muss man auch sagen, wenn natürlich die Akquisemodelle, und da muss man auch sagen, die Rechtsfälle in der Vergangenheit haben die Menschen schicksalshaft angesprungen. Ja, da kam irgendein Ereignis über dich, dein Vermieter hat dich gekündigt, dann bist du auf einmal in einem Rechtsschutzfall drin und brauchst Unterstützung. Jetzt bei diesen Geschichten mit den Datenschutzvorfällen ist es natürlich so, dass man da schon draufgestupst werden muss. Ne? Der Verbraucher von sich hat da wahrscheinlich erstmal keine Wissen und kein Kenntnis und dann braucht er sozusagen jemanden, oder es gibt eben dann eine Art Geschäftsmodell, muss man sagen, dass jemand das positioniert und sagt, hier, klick mal, wir holen dir Geld. Und dann ist halt die Frage, wie realistisch oder wie werthaltig ist das Versprechen, weil wenn man sich jetzt auch die Rechtsprechung des zurückliegenden Jahres anschaut, dann hat eben die höchste Rechtsprechung dann zum Teil gesagt, naja, bei allen Voraussetzungen von du hast tatsächlich individuell einen Schadenersatz auslösenden persönlichen Nachteil erlitten, ja, also du leidest unter dieser Datenverlustgeschichte und kannst es auch nachweisen und hast da alle möglichen Komponenten erfüllt und selbst dann 100 Euro reichen. Na, also
naja, genau,
so ist halt die Situation. Und das muss man sagen, bei 100 Euro, jeder kennt das RVG, wir haben ja im Regelfall eine Abrechnung nach RVG, da springt natürlich nicht so viel rüber. Und dann muss man wieder in das Thema Geschäftsmodell reingehen und muss sagen, wenn Lead-Generierungskosten schon ein x-faches einer RVG-Gebühr sind, dann ist das unter den Aspekten, wenn man es kommerzialisiert betrachtet, halt irgendwo problematisch. Ne?
Ja, absolut. Ich würde gerne mal zu einem zweiten Thema kommen, und zwar der Fremdbesitz. Also quasi die Nicht-Erlaubnis in Kanzleien zu investieren von Dritten. Ja? Mhm. Man könnte ja durchaus davon ausgehen, dass das für eine Rechtsschutzversicherung sehr interessant sein könnte. Sicherlich nicht in irgendeine normale Kanzlei zu investieren. Das wäre, glaube ich, eher unsinnig. Aber es könnte natürlich interessant sein, in solche Legal-Tech-Kanzleien, die eben auch solche Massenverfahren vielleicht machen oder so, über das, was wir ja gerade gesprochen haben, zu investieren. Ja, nun ist das aber ja zumindest bisher nicht erlaubt. Gab ja jetzt auch ein Urteil vor einiger Zeit, mal wieder, wo das auch bestätigt worden ist, dass das eben nicht geht. Wie ist denn da Ihre Sicht und die Sicht der Rechtsschutzversicherung auf dieses Thema der Investitionen in Kanzleien?
Also ich bin in das Thema jetzt auch schon, sag ich mal, ein paar Jahre involviert, weil es gibt natürlich so eine, ich sag mal, Blase von Akteuren, die das Thema auch schon längere Zeit diskutieren, und ich finde das Thema selber auch sehr spannend. Auch über den Legal Tech Verband gab es da genügend sozusagen Anschlussmöglichkeiten, um das Thema für sich selbst noch präsenter zu machen, und die habe ich auch tatsächlich immer wieder gerne genutzt. Ich sag das jetzt hier als Privatmann, das ist jetzt nicht eine offizielle Unternehmensmeinung,
nicht die ich vertrete. Meinung,
also nicht die Unternehmensmeinung, sondern meine Privatmeinung, und ich habe die übrigens auch, das ist jetzt ein kleiner Werbeblock, aber ich glaube, der ist bei dem Podcast erlaubt, das Thema ganz grob in einem Buch, das bei Beck jetzt im August rauskommt, die Zukunft der Rechtsberatung versucht auch niederzulegen. Da kommt ein kleiner Exkurs auch zum Thema Fremdbesitz. Half Steinbrecher sind die Herausgeber von dem Buch. Sind eben beide sicherlich auch bekannt.
Aber das scheint jetzt Ende August sogar.
Genau. Und das ist aus meiner Sicht eine spannende Sache, weil da wirklich sehr, sehr viele Akteure sich zu irgendwelchen Themen rund um die Zukunft der Rechtsberatung äußern. Aber das sozusagen jetzt Exkurs Ende. Ich selbst glaube, es ist so, dass die Rechtsschutzversicherungen Opportunitäten nutzen müssen in der Zukunft und man ihnen auch das Recht dazu geben muss, sich zu entwickeln. Also wenn man ganz ins Aufsichtsrecht zurückschaut oder auch in die sozusagen Motive, die zur Beschreibung der Rechtsschutzversicherung vorhanden sind, dann hat man da relativ wenig geschrieben irgendwann mal in den 60er, 70er Jahren und eher so gesagt, das ist eine neuere Branche und die soll sich entwickeln können. Aber am Schluss des Tages sind wir als Rechtsschutzversicherung natürlich in einem Korsett stehend zwischen einer ohnehin sehr, sehr strikten aufsichtsrechtlichen Regelung durch BaFin und durch das gesamte Aufsichtsrecht und auf der anderen Seite im Hinblick auf das, was sozusagen unser Leistungsversprechen betrifft, wo sich das realisiert, nochmal durch das anwaltliche Berufsrecht und durch alle möglichen Gesetze wie das Rechtsdienstleistungsgesetz nochmals limitiert. Also ich sag mal von links und von rechts, und dann wird der Kanal natürlich relativ eng. Und da würde ich jetzt mal sagen, natürlich gibt es kreative Möglichkeiten, auch jetzt schon was zu nutzen und sich entsprechend zu orientieren. Es gibt im Markt ja auch Player, die da Wege gefunden haben, über Holdingstruktur, Beteiligung etc. Ist ja bekannt und, glaube ich, kennt der Großteil der informierten Zuhörerschaft auch dann, wer sich da entsprechend positioniert hat.
Ich weiß nicht, ob das so bekannt ist. Also das ist bekannt sicherlich unter den paar Legaltech-Leuten. Aber wir haben ja jetzt auch viele Kanzleien, Juristen und so weiter. Also,
genau, ja, es gab die Auxilia und die LVM haben sich da zum Beispiel an einem Modell beteiligt, die damit selbst befragt werden müssen, natürlich, was sie da für Wahrnehmungen aus ihrer Seite haben. Klar.
Aber in welchem Bereich das war?
Naja, das ist eine Legaltech-Plattform sozusagen, ne, an die dann wiederum halt Kanzleistrukturen, das ist dann meistens, glaube ich, relativ komplex aufgesetzt, ne, wie man das Ganze natürlich dann auch gestalten kann, damit es am Schluss des Tages ein gangbarer Weg ist. Aber es ist natürlich für eine Rechtsschutzversicherung, glaube ich, in der Zukunft, wenn man wirklich sagen, wie wir wollen, den Zugang zum Recht erleichtern und ermöglichen so, dass auch gewisse Eigengeschäftsmöglichkeiten irgendwo möglich werden sollten. Das ist schon mein Petitum, an das ich glaube. Und ob das jetzt am Schluss des Tages die Fremdbesitzbeteiligung ist per se auch kein ganz einfaches Konstrukt natürlich, weil an was beteiligt man sich denn tatsächlich? Also natürlich, wenn sich sozusagen, ich sag mal, unternehmensmäßige Strukturen bilden, dann hat es auch eine gewisse Beständigkeit. Ansonsten ist es ja oftmals so, dass das eigentliche Kapital von Anwaltskanzleien die Anwältinnen und Anwälte sind.
Und deren
Marktdurchdringung oder deren Talente und so weiter. Aber das könnte man sozusagen auf einer anderen Diskussionsebene nochmal vertiefen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, da steckt auf jeden Fall Potenzial, um einfach auch in der Breite Verbrauchern noch mehr Möglichkeiten zu geben, auch vor dem Hintergrund, dass unser Interesse natürlich ist, einen marktfähigen Preis auch für die Zukunft garantieren zu können und eben auch die Menschen mit einem knapperen Geldbeutel in die Lage zu versetzen, klein gegen groß erfolgreich zu spielen. Also ich sage, jemand, der an einer Kasse sitzt im Supermarkt, der soll sich gegen diesen Supermarkt, hinter dem ja dann oft Konzerne stecken, zur Wehr setzen können, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt und wenn das Nettoeinkommen man halt dann dafür nicht mehr ausreicht, weil er sagt, also Rechtsschutz geht nicht mehr, ne? Kann ich mir nicht leisten, dann haben wir am Schluss auch ein gesellschaftliches Thema. Und deswegen glaube ich, braucht es perspektivisch Handlungsspielräume. Ich habe auch gewisse Befürchtungen, wenn ich in das Thema Demografie reinschaue. Ich hatte vor einiger Zeit mal am Rand einer Veranstaltung die Chance, mit dem Chef der Bayerischen Rechtsanwälte zu sprechen. Und dann hat er irgendwie auch erzählt, dass ein Drittel, und das waren nur bayerische Zahlen, aber sind vielleicht trotzdem irgendwo repräsentativ, ein Drittel der Anwälte über 60, ein Drittel zwischen 50 und 60 und ein Drittel unter 50. Also da kann man schnell demografische Hochrechnungen anstellen. Die anwaltliche Grundversorgung, lassen wir mal das Thema KI und was da noch passieren könnte, außen vor, Human in the Loop, wird ja vielleicht trotzdem ein relevantes Thema bleiben. Wir kommen nicht gerade in eine Zeit des Überschusses rein und das gilt insbesondere für die Bundesländer im Osten, wo natürlich auch diese Juristen, die die Wendezeit genutzt haben, um dort Karriere zu machen, jetzt alle das Ruhestandsalter peu à peu erreichen, dann kommen wir in eine substanzielle Unterversorgung und dann stelle ich schon mal in Frage, ob der Paragraph 4 Rechtsdienstleistungsgesetz, der eben ja die Zulassung zur Anwaltschaft oder die Ausübung des Anwaltsberufs schon sehr limitiert, ob der am Schluss des Tages dann wirklich noch das eigentlich höherwertige Ziel, nämlich Zugang zum Recht und Zugang zu Menschen, die befähigt sind, Rechtsberatung ausüben zu können, qua Ausbildung, ob man das eben weitergehend limitiert halten kann in dem Umfang, wie es momentan passiert. Vielleicht kann man es nicht in jeglicher Breite freigeben, aber das habe ich gerade vorhin erklärt, wie reguliert ein Versicherer ist. Also ich würde sagen, die Anwaltschaft schwimmt im Vergleich dazu relativ frei durch den Raum. Also wir sind jetzt nicht jemand, der irgendwie tun und lassen kann, was er will, sondern wir sind hier wirklich sehr beobachtet und natürlich auch durch Verbraucherschutz und durch Öffentlichkeit und alle möglichen Themen ist das Brennglas ja schon immer sehr stark auf die Akteure gerichtet. Also wir können uns aus vielerlei Hinsicht natürlich so kein unkonformes Verhalten erlauben und tun das auch nicht. Also da liegen, glaube ich, auf jeden Fall Notwendigkeiten, zum einen, um die Wertschöpfung zu vertiefen, aber auch zum anderen, das ist aus meiner Sicht natürlich noch das, wenn man sozusagen global denkt, wichtigere Argument. Bei uns sitzen natürlich auch Leute, die juristisch ausgebildet sind und die eigentlich das, was sie tun können, gar nicht anbieten dürfen. Ne? Also, und da will man niemanden Konkurrenz machen, sondern ich denke momentan eher spricht einiges dafür, dass einfach manche Dinge nicht mehr bedient werden könnten. Und wir erleben das ja alle, ne, im Bereich Ärzte, also wenn sie irgendwie einen Hautarzt suchen oder, keine Ahnung, Spezialdisziplinen und sie sind nicht privat versichert, dann...
Ja, vor allem auf dem Land, ne? Also genau, in der Großstadt, dann, halt dann ist es noch anders.
500 aber, ja. Kilometer fahren oder ja, Aufnahmestopp oder sie können nächstes Jahr kommen. Ne? Und ja, das ist keine Perspektive, die man sich für den Rechtsmarkt wünscht. Ja.
Das heißt also, bezogen auf das Thema Access to Justice, ja, und bezogen auf das Thema der Demografie, des vielleicht mangelnden Nachwuchses, würden Sie eigentlich sagen, müsste man das RDG durchaus anpassen und mehr Freiräume bieten vielleicht? Verstehe ich das so richtig?
Also ich glaube, wir müssen die Niedrigschwelligkeit erhöhen, die es gibt. Ja, ich meine, muss man mal wissen, man muss jetzt nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen immer. Also das ist auch nicht für jedes Rechtsproblem ein Abschluss in Harvard notwendig. Ne? Also es gibt auch eine Varianz von Themen da würde ich sagen, brauchen wir Flexibilisierungen. Und wenn man ins Ausland schaut, dann muss man ja sagen, es ist ja nicht überall sozusagen Unrechtsstaat, wo die Regelungen andere sind. Ne? Also wenn ich jetzt zwei Beispiele herausgreife, die vielleicht besonders prominent sind, weil es dort sehr etabliert funktioniert, dann ist das die Schweiz oder Holland. Mhm. Da sind die Rechtsschutzversicherungen eigentlich Anwaltskanzleien mit einer angeschlossenen Rechtsschutzversicherung. Also man kann das fast so rum darstellen. Mhm. Ja. Und die Erledigungen mit Rechtsservices sind 85-95%. Und dort ist auch dann die Weiterempfehlung quasi an den Spezialisten selbstverständlich. Ne? Dann sagen die auch, wenn da ein schwieriges medizinrechtliches Mandat ist, dann sagen die vielleicht auch, das ist nicht mehr unsere Spielwiese und der Kunde geht dann nach extern oder sowas, ne? Wo er nochmal eine andere Expertise bekommt. Aber wenn das irgendwie ums Knöllchen geht, in Anführungszeichen, oder ich bin hier 30 zu schnell gefahren und habe aber, keine Ahnung was, keine wirklich relevante Sanktion zu befürchten, dann sind das ja im Prinzip Dinge, die, glaube ich, auch anders erledigt werden könnten.
Aber das ist schon so.
Ohne Modelle zu beschreiben, ne?
Genau, weil ich wollte gerade aufs Modell hinaus, weiß ja nicht genau, wie weit Sie da im Detail sind, aber ich weiß ja nicht, Holland zum Beispiel haben Sie gesagt, also, ja, Niederlande. Ist das denn dann so, dass die Anwälte dort bei dem Unternehmen auch wirklich vor Gericht gehen dürfen und so weiter? Das geht alles,
ja? Ist ein bisschen unterschiedlich geregelt, also das ist natürlich in der Schweiz ohnehin nochmal ein bisschen schwieriger, die haben das zum Teil auch kantonal, glaube ich, verschieden geregelt. Und es gibt dann auch zum Teil Streitwertlimitationen, dass man sagt, also bis dahin ist es okay und dann ab einem gewissen Streitwert muss es anders vertreten werden. Gibt ja auch da 1000 Spielarten, wie man sowas regeln kann. Ich denke vor allem dieses Momentum, dass man frühzeitig in ein Szenario einsteigen kann, dass man sich niedrigschwellig Unterstützung holen kann. Ich glaube, das wird halt auch in der Zukunft möglicherweise auch nur noch sehr schwer bezahlbar sein können, weil die Anwälte für solche Tätigkeiten nicht zur Verfügung stehen. Das sind also Phänomene, die entstanden sind in Zeiten der Anwaltsschwemme ab den 2000er Jahren, wo im Prinzip viel zu viele Juristen voll ausgebildet und wirklich mit allen Kompetenzen im Markt vorhanden waren. Da konnte man dann gewisse Servicemodelle etablieren, die eben auch, sage ich mal, als Massenphänomen bezahlbar waren. Ich glaube, das wird perspektivisch schwieriger werden, weil wenn die Opportunität besteht zu sagen, ich werde irgendwo, keine Ahnung was, in einer, sag ich mal, Provinz Richter oder vielleicht sogar Notar oder sonst irgendwas, ja, weil der Bedarf einfach besteht, dann zieht man das möglicherweise halt einer eher mittelmäßig bezahlten Tätigkeit vor und da wäre natürlich dann eine Lücke, die man schließen müsste und die kann man vielleicht mit Gehalt schließen, aber am Schluss eben dann nicht mehr bezahlen. Dann sind wir bei dem Henne-Ei-Spiel natürlich mit der Problematik, dass wir den Zugang zum Recht ja bezahlbar halten müssen. Ne? Also sprich, wenn die Rechtsservices am Schluss zu teuer werden würden, ein Problem. Natürlich kann da auch KI helfen, aber das ist ja alles noch schwierig und natürlich auch noch nicht bei weitem ausgegoren, was dann am Schluss des Tages funktionieren kann.
Aber dazu würde ich jetzt gerne mal eben kommen, als letztes großes Thema. Jetzt haben wir ja gerade schon beschrieben, wo die Probleme liegen. Ja, und ist denn da nicht KI in dem Fall nicht das Böse, was die Jobs wegnimmt, sondern eigentlich genau der Heilsbringer für dieses Problem, was wir da haben? Nämlich, ich gehe mal einfach von der These aus, dass Anwälte in Zukunft in den nächsten, sagen wir mal, 5 Jahren bis 10 Jahren doch fähig sind, mit Hilfe von KI viel mehr Fälle zu lösen, viel bessere Fälle zu lösen, viel breitere Felder angehen zu können. Das gilt natürlich auch für Rechtsschutz, Versicherungen, nehme ich mal an, intern wurde es ja auch KI eingesetzt und es gilt auch für Unternehmensjuristen, ja. Aber wir gehen jetzt mal auf die Kanzleien. Wenn das so ist, dann wäre doch dieses Nachwuchsproblem und auch dieses Access to Justice Problem, also dass quasi die Leute quasi den Zugang zum Recht haben. Da könnte doch bei beiden Sachen KI richtig viel helfen, oder?
Also ich persönlich, der jetzt chancenorientiert denkt, sagt ja. Ne? Also ich bin mir definitiv sicher, dass da ein Quantensprung an Möglichkeit entstehen wird, auch wenn wir natürlich im Rechtsumfeld immer das Problem haben, dass natürlich die Treffsicherheit im Vergleich zu anderen Industrien oder Themenfeldern im juristischen Bereich eine höhere Relevanz hat. Also 80% richtiger Vortrag im Verfahren führt trotzdem dazu, dass die Klage abgewiesen wird. Ne? Also ja. Wenn eben 20% nicht mit dem richtigen Substanzierungsgrad oder mit dem richtigen Beweisangebot versehen sind, dann, ne, wir wissen ja, die Regeln sind da strikter als eben vielleicht nur eine bloße Annäherung. Aber ich glaube, es wird definitiv elementare Arbeitshilfen geben, die natürlich eine wahnsinnige Effizienzerleichterung geben werden. Und gleichzeitig, und Sie haben es am Anfang erwähnt, dass ich mich mit der Mediation in meinem Leben auch immer aus einer gewissen Leidenschaft beschäftigt habe, dass der Faktor Mensch, glaube ich, auch trotzdem im Konflikt von den Beteiligten wieder als vielleicht noch relevanter wahrgenommen werden wird. Also dass man im Prinzip sagt, wenn ich neben der Lösung meines Problems auch dieses vielleicht therapeutisch, psychologisch begleitende Momentum brauche, der Entlastung oder der Abgabe meines Problems, dann kann dann durch einen Roboter sitzen, der wird dir das Gefühl nicht so ganz glaubhaft vielleicht vermitteln können, wie es ein Mensch kann. Selbst wenn man am Schluss des Tages weiß, dass mit Sentimentanreicherungen und sowas auch ein Roboter relativ viel kann und vielleicht manchmal sogar der bessere Zuhörer ist, aber.
Ja, also das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, da wäre ich jetzt gar nicht so drauf gekommen mit der Mediation, also in unserem Gespräch nicht. Ich habe da vorher schon mal drüber nachgedacht und auch mit anderen Mediatoren drüber gesprochen. Da ist meine Meinung unter Umständen, dass also eine KI als Mediator, die ja als Chatbot theoretisch schon funktionieren würde, jetzt schon, ja, natürlich auch Vorteile hätte, weil sie also 100% jedenfalls nicht parteiisch wäre. Ja? Also das ist sicherlich schon mal, weil der Mediator soll das ja überhaupt nicht sein. Er ist aber auch nur ein Mensch. Ja? Also das Problem hätte man vielleicht schon mal nicht. Und ob die KI jetzt einfühlsam ist oder nicht, da gibt es ja auch schon Studien bei ärztlichen, medizinischen Tests, wo gesagt worden ist, in so einem Blindtest, ne, wo gesagt haben, die Patienten, das war einfühlsamer als der Arzt. Ja, also da weiß ich nicht, ich halte sogar die KI in der Mediation für richtig relevant in der Zukunft. Aber also das muss man sehen.
Will ich gar nicht verneinen. Ich glaube, nur am Schluss des Tages geht es auch gar nicht um die, wie soll ich jetzt mal sagen, um eine wissenschaftlich-statistische Einordnung an der Stelle. Also ich glaube, dass der Faktor Mensch tatsächlich vielleicht am Schluss des Tages doch unberechenbarer und vielleicht auch sogar unklüger reagiert. Ne? Also es gibt die Beispiele, dass kommt jetzt nicht aus der Juristerei, sondern aus der Medizin, dass man Tests gemacht hat und sagt, was empfiehlst du jemandem, der aus deinem Umfeld eine Krebsdiagnose bekommen hat, soll der sich von einem Arzt beraten lassen oder von einer KI, die also keine Ahnung was für Trainingsdaten hat und sonst was. Mhm. Und dann sagen die Menschen mit einer großen Mehrheit, der soll doch die KI-Ergebnisse nutzen, ja, also der soll sich darauf verlassen. Und dann fragt man, was ist, wenn du derjenige bist, der die Diagnose bekommen hat? Und dann wird die KI vielleicht als unterstützendes Momentum schon irgendwie noch als relevant erachtet, aber am Schluss soll es ein Mensch entscheiden. Also das ist so dieser Punkt, der mag irrational sein, aber da würde ich deswegen in gewisser Hinsicht widersprechen und sagen, ich glaube auch in diesem ganzen Zwischenmenschlichen wird sich ein Bedarf entwickeln. Also wenn wir auch in einer robotesken Welt vielleicht zukünftig viel mehr unterwegs sind, dann glaube ich, steigt die Sehnsucht danach auch nach der Imperfektion, die vielleicht der Mensch in seinem Verhandeln hat, ja, was aber auch tatsächlich am Schluss des Tages wieder Ressourcen öffnen kann, was Chancen eröffnen kann, was Evolution zulässt, was das Ungeahnte und das Unerwartete zulässt. Da ist ja im Prinzip das sozusagen kreatürliche Defizit des Menschen am Schluss des Tages auch wieder ein Schöpfungsfaktor. Und insofern habe ich eher die Hypothese, dass es bei aller Unterstützung, die es überall geben wird, übrigens auch mit einer guten Sinnhaftigkeit dort, dass der menschliche Faktor steigen wird. Noch ganz kurz vielleicht zu dem Thema, ob eine KI dann wirklich unbestechlich ist, keine Ahnung, hängt davon ab, welche Daten sie hat, welche Prägung sie hat, auch welche kulturelle Prägung sie hat. Ne? Also wir erleben ja auch, dass natürlich, jetzt sagen wir, sei es mal ein interkultureller Konflikt, der in der Mediation auch eine Rolle spielt, oder man gehört unterschiedlichen Ethnien an, dann ist möglicherweise diese Unbestechlichkeit der KI auch nicht so einfach gegeben. Und man weiß auch inzwischen, dass sich, das ist dieses Thema des Weichenstellerfalles, den die Juristen ja irgendwann lernen müssen mit diesem Dilemma, was passiert, ein alter Mann und fünf Kinder und irgendeine der beiden Gruppen wird überfahren werden, weil die Geschwindigkeit zu hoch ist, um abzubremsen, aber man kann die Weiche stellen. Und tatsächlich gab es da auch inzwischen, ich glaube, es war die TU München, Untersuchungen, wo festgestellt wurde, dass in den letzten Jahren sich die KI-Modelle in ihrer Meinung eindeutiger positionieren, und zwar utilitaristisch. Die sagen, schaltet die Weiche so, dass der alte Mann überfahren wird, ne? Und dieses Dilemma eigentlich quasi schon lösen, was aber am Schluss des Tages durch ein ethisch-normatives Problem auslöst, weil wir natürlich insofern diesen, ich sag mal, vielleicht auch intellektuell offen gehaltenen Raum im Hinblick darauf, was ist der Wert des Lebens, jetzt in einer ganz anderen Dimension, was ist der Wert des Lebens, nicht mehr entsprechend beurteilen können. Das kann man aber runterbrechen auch auf möglicherweise ganz alltägliche normative Bewertungen, wo die Maschine vielleicht dann eben sich zu was aufschwingt, was eigentlich nicht mehr den Lösungsraum beinhaltet, den wir uns vielleicht wünschen würden.
Ja, sehr spannend, sehr spannend. Also wir sind leider schon am Ende, also deswegen danke ich Ihnen sehr, Herr Eder. Das waren tolle Themen, vor allem also gerade die Meditation wäre auch schön, ja.
Das ist der Punkt, das ist ja vielleicht der Punkt, auch wenn Sie sie kennen, aber das ist genau der Punkt, der durchschlagende Erfolg ist diesem Instrument ja bislang nicht beschieden gewesen.
Nein, also Mediation habe ich mich auch schon vor vielen Jahren mit beschäftigt und das ist nicht so sehr angenommen eigentlich, ne? Also habe ich immer so mitbekommen.
Zu verkopft, zu fachlich und zu sehr aus der Ausbilderbrille immer und nicht aus der Brille von Interessen der Nutzenden. Aber das ist eine Diskussion, die muss man andermals führen.
Ja, okay. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank an Sie.